So, ich möchte mich erstmal bedanken bei euch, dass ihr am Freitagabend nach einer langen Arbeitswoche überhaupt euch nochmal aufmacht, um mir eine Chance zu geben und mir zuzuhören. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte gern, es geht ja um ein Anbetungsseminar, ich werde mit einem Lied, das ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, aber macht nichts, den Abend eröffnen, bevor ich was zu mir sage und bevor wir dann ins Thema einsteigen. Ich habe vergessen, Daniel, wann wir fertig sein müssen. Wann wollt ihr heim? Ich habe auch Ausgang, aber ich will auch irgendwann heim. Was haben wir gesagt? Gut, okay, ich versuche mich dran zu halten. Gut, lasst uns am Anfang, wenn ihr euch nicht manipuliert fühlt, dadurch die Augen schließen und uns auf den Herrn konzentrieren. Das, was ich sagen werde in den nächsten paar Tagen, wird vom Aufbau her so sein, dass ich mehr und mehr versuche, Leidenschaft in euch zu wecken. Vielleicht seid ihr da auch weiter als ich, das kann ja auch sein, dann möchte ich es unterstützen, die Leidenschaft, die ihr in euch tragt, Leidenschaft für diesen wunderbaren Gott, und Lust und Verständnis, ihn anzubeten. In euren Lebensumständen, in denen ihr steckt, die ja manchmal toll und manchmal weniger toll sind. Und ich möchte beginnen damit, dass wir innerlich zum Herrn sagen, Herr, wir wollen dir zuhören. Rainer spielt keine so große Rolle, rede du zu uns. Und ich habe vorhin drüben mit Daniel gebetet, im Kinderraum, und da wurde auch gesagt, das, was der Herr sagen möchte, soll die Herzen treffen, und alles andere, das darf auch gern wieder vergessen werden. Aber lasst uns dem Herrn eine Chance geben, zu uns zu sprechen. Und ich möchte eben anfangen mit einem Anbetungslied, das ich geschrieben habe vor ein paar Jahren, und den Herrn einladen und ihm sagen, was er mir und was er uns bedeutet, bevor es mit der Vorstellung und Lehre losgeht. Ja.
Dein König hoch erhob, sitzt auf seinem Thron, ist dein Vater in dem Himmel, der nennt mich sein Sohn, ist dein Geist, der von Gott kommt und der alles in mir kennt, ist dein Lied in meinem Innern, ist einen Namen nennt. Thank you.
Daher, wir richten während dieser Tage, die wir miteinander verbringen, unseren Blick auf dich. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns lehrst, dass du uns führst in die Wahrheit hinein, die bei dir sitzt, bei dir ihren Ursprung hat und von dir kommt. Herr, es ist immer noch so, dass du dich nach Anbetern sehnst. Und es ist immer noch so, dass Anbetung das Höchste ist, was wir tun können als Menschen in der Beziehung zu dir. Es ist immer noch so, dass du in der Anbetung unsere Herzen komplett umgestalten kannst. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Nimm du diese Zeit und führe uns. Amen. Amen.
Dankeschön. Ich glaube, man kann es ein bisschen leiser machen, sonst erschrecke ich mich vor mir selber. Es sei denn, ihr hört mich dann schlecht. Mein Name ist Rainer Harter. Ich bin 50 geworden dieses Jahr. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet mit meiner Johanna, die heute Abend nicht da ist. Und wir haben 3 erwachsene Kinder. Wir haben einen Emanuel, der ist 25. Wir haben eine dieses Jahr verheiratete Maren mit 23, da bin ich ganz stolz, meine Prinzessin unter die Haube gebracht zu haben, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ganz ehrlich, fällt mir nicht so leicht, sie herzugeben, aber so ist es halt mit den Vätern. Und dann haben wir einen Nikolas, der hat jetzt gerade angefangen zu studieren und der ist 19. Und das sind alles 3 ganz tolle. Da das aufgenommen wird, muss ich immer vorsichtig sein, was ich über die Familie sage. Ich habe 2 Kinder, die sind so durch die Pubertät durchgerutscht. Alle Eltern von euch wissen, was Pubertät heißt. Ja, das ist so ziemlich das Schlimmste für Eltern. Und unsere 2 großen Kinder, die kommen nach meiner Frau. Die sind einfach straight, gut, locker, friedlich. Mein Kleiner, der kommt nach dem Papa. Und der ist echt anstrengend gewesen in seiner Pubertät. Jetzt so langsam haben wir es geschafft miteinander, ohne dass wir einander gewürgt hätten. Aber es war ein harter Kampf. Wo komme ich her und was mache ich? Ich habe wie lange? 27 Jahre, so lange wie ich verheiratet bin, in der Forschung gearbeitet, bei der Fraunhofer Gesellschaft. Das sagt euch vielleicht was. Deutschlands größte Forschungsgesellschaft. Und war dort zuständig zuletzt für 3D-Design. Das heißt, ich habe das unterrichtet, geschult, betreut und selber mit 3D-Design gearbeitet und war irgendwie ähnlich wie du im IT-Bereich tätig, war für IT-Sicherheit noch zuständig im Institut, war auch in der Pfingstgemeinde ganz viele Jahre, auch im Leitungsteam, habe viel Hauskreise geleitet, war im Leitungsteam der Gemeinde, im Erweiterten und so weiter und so fort, bis ich 1999 gemerkt habe, und das werden wir beim Thema Intimität morgen wahrscheinlich dann anschauen, bis ich gemerkt habe, ich bin ein super Arbeiter für Gott, aber ich bin ein super schlechter Liebhaber. Ich schaffe für Gott wie blöd, aber meine Liebe zu ihm und die Motivation aus Liebe heraus, diesem Gott zu dienen, die ist verloren gegangen. Ich war angestellt bei Gott, hatte einen guten Chef, aber ich hatte ganz schön viel Überstunden und war irgendwann K.O. Und dann habe ich mit meinen Leitern gesprochen in der Gemeinde und habe dort alle Dienste niederlegen dürfen für ein Jahr, außer die Lobpreisleitung. Das habe ich gerne weitergemacht, weil ich wollte mich ja nicht ganz aus der Gemeinde rausziehen. Und am Ende dieses Jahres hat Gott zu mir gesprochen. Und jetzt muss ich das ein bisschen erklären. Also ich bin niemand, der von sich sagen könnte, Gott redet die ganze Zeit zu mir und ich muss nur sagen, habe alles verstanden. Aber ab und zu gibt es Momente in meinem Leben, wo Gottes Reden ganz klar ist. Und damals war das so. Gott hat gesprochen damals über die Gründung eines überkonfessionellen Gebetshauses in Freiburg. Das war 1999. Heute können ganz viele Christen in Deutschland was mit Gebetshaus anfangen. Haben es schon mal irgendwo gehört, also vielleicht ihr nicht, aber ein paar andere schon. Und damals hat kein Mensch darüber geredet. 1999. Und ich musste ein Jahr mir dann nehmen, um die Bibel zu studieren, mit meinen Beratern und älteren Freunden und Theologen und so weiter zu sprechen, um zu verstehen, was meint Gott mit Gebetshaus. Und jetzt, um eine lange Geschichte kurz zu machen, dieses Gebetshaus oder die Arbeit, die Idee des Gebetshauses, es hat 2001 angefangen in Freiburg. Da komme ich her, das hört man ja. Und wir haben damals gesagt, wir starten Anbetungsabende in einer Schule. Wir wollten bewusst in einem neutralen Rahmen starten, um nicht, damals war das nämlich so in Freiburg noch, um nicht irgendwie von einer Gemeinde geprägt zu sein, weil damals war es eben noch so, die Baptisten, die sind nicht zu den Katholiken. Die Katholiken schon gar nicht zu den Pfingstlern. Und also so, der eine ist nicht zum anderen gegangen. Wir sind heute Abend schon, glaube ich, eine schöne Mischung, wenn ich dich richtig verstanden habe, super. Heute ist völlig anderes Bild. Damals hat es so gestartet. Mittlerweile haben wir diese Anbetungsabende immer noch, alle 2 Monate. Das sind jetzt über 70 Stück gewesen und waren insgesamt über 10.000 Leute bei diesen Anbetungsabenden. Und 2003 dann, als mehr Klarheit da war, was möchte Gott? Ich habe immer noch voll gearbeitet im Institut. Da haben wir das Gebetshaus angefangen. Ganz unspektakulär. Ich habe überlegt, was kann ich machen als Familienvater mit 3 Kindern? Vollzeitberuf, Gemeindeengagement. Und ich habe gesagt, Gott, ich kann dir Samstagmittag nach der Gartenarbeit, nach dem Mittagsschlaf, kann ich dir 2 Stunden noch zusätzlich geben und mich irgendwo hinsetzen und einfach dich anheulen oder dich anbeten. Manchmal war es auch ein Anheulen. Und aus dem heraus ist das Gebetshaus entstanden. Jetzt riesiger Sprung in die heutige Zeit. Ich bin seit 2,5 Jahren vollzeitlich jetzt im Gebetshaus, bin ausgestiegen aus der Arbeit, habe alles auf eine Karte, nämlich die heißt Jesus Christus, gesetzt und wir erleben, ich kann nur sagen, wir erleben Wunder. Es ist mir nicht leicht gefallen, diesen Traumjob, den ich vorher hatte. Also ich bin nicht weggegangen, weil die mich nicht gemocht haben oder weil es so blöd gewesen wäre oder andere Dinge. Es war ein Traumjob, den ich da hatte. Aber ich wusste, Gott ruft und ich muss gehen. Jetzt sage ich euch, wie es damals war im Gebetshaus. Wir haben eigene Räumlichkeiten in Freiburg angemietet, gehabt schon damals, seit mittlerweile 9 oder 10 Jahren. Und wir haben damals im Dezember 2012, also nicht ganz, da habe ich schon ein bisschen gearbeitet, oder da war ich schon vollzeitig. Dezember 2012 waren es 59 Gebetsstunden in der Woche. Jetzt knabbern wir, der vollste Plan, den ich jetzt vor kurzem gezählt habe, waren 119 Stunden in der Woche. Wir waren damals 2 Angestellte plus, ich weiß nicht wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die zum Teil viel Zeit einbringen. Wir sind heute 15 oder 16 Angestellte innerhalb von 2 Jahren. 15, 16 Angestellte Menschen, die nach Freiburg ziehen. Also es tatsächlich war ein Beispiel, wir haben ein Ehepaar, katholisch, aus Osnabrück da oben, die Gegend, die haben nur unsere Podcasts gehört, haben ihr Haus verkauft, sind runtergezogen, sind als Mitarbeiter im Gebetshaus, verrückte Geschichten. Wir haben eine Amerikanerin, eine studierte Musikerin, die jetzt von Houston, Texas gezogen ist nach Freiburg. Also Houston, Texas nach Freiburg kommt man jetzt auch nicht so schnell drauf, es sei der Herr sagt's. Und so wächst diese überkonfessionelle Kommunität und gewinnt immer mehr auch an positiven Einfluss in unsere Stadt. Wir beten Tag und Nacht. Einer unserer Bürgermeister kommt zum Gebet regelmäßig. Wir bekommen Gebetsanliegen aus dem Rathaus geschickt. Es gibt ein Leitergebet, wo vom Weihbischof aus der katholischen Kirche bis zum russischen Pfingstpastorensohn, also alles dabei, funktioniert gut und die Türen sind offen. Und heute ist kein Thema mehr in Freiburg, dass die zu denen gehen und die zu jenen. Es ist wirklich wunderschön, was da passiert. Ich hoffe, die Technik passiert auch, genau. Ich wollte jetzt noch schnell klicken, bevor das in Standby-Modus geht. Wir haben vorhin ein bisschen gekämpft, bis es überhaupt ging. Ja, also ich lebe meinen Traum. Ich weiß, ich bin angekommen. Ich werde das machen, bis der Herr wiederkommt oder bis ich abgeholt werde. Ich sehe mich schon mit großer Vorfreude als Opa in der Ecke sitzen im Gebetsraum und die ganzen jungen Leute, die so verrückt nach diesem Jesus sind, beten ihn an bei Tag und Nacht. Wir sind als Mitarbeiterschaft querbeet. Wir sind keine Gemeinde. Ja, wir sind ein Forum und eine Gemeinschaft von Menschen, die aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden kommen. Grundlage ist das Nizäische Glaubensbekenntnis. Das kennt ihr hoffentlich. Also wer da Ja sagen kann dazu, der kann bei uns auch dabei sein. So, das bin ich, das repräsentiere ich und überall, wohin ich gehe, bringe ich das Gebetshaus mit. Sorry, aber ich habe gehört, dass der Daniel vorhin gesagt hat, wäre ja vielleicht für La auch was Schönes. Ich kann euch sagen, Gebetshaus ist toll. Dann mache ich jetzt gleich, bevor ich ernsthaft anfange zu lehren, weil es gerade passt, den kleinen Werbeblock. Ich habe 2 von meinen CDs mitgebracht, alles selber geschriebene Lieder. Bis auf 1, das hat der Franz von Assisi geschrieben und ich habe es ein bisschen umgeschrieben. Und ich habe mein Buch mitgebracht. Ich habe vor ein paar Jahren nach wirklich jahrelanger Beschäftigung zusammen mit 8 Freunden, Theologen, Pastoren und so weiter ein Buch geschrieben für die Gebetshausbewegung. Das ist ja unglaublich, wie jetzt Gebetshäuser überall aus dem Boden sprießen. Und mir war es ganz wichtig, eine seriöse, geistliche, theologische, biblische Grundlage zu geben. Und auch am Beispiel von dem, was wir in Freiburg erlebt haben, ohne dass das jetzt ein Rezept wäre, zu zeigen, wie kann das gehen, wie kann man sowas etablieren, starten. Plus im dritten Teil, wie kann ich denn den Lebensstil des Gebets leben? Ich probiere jetzt seit 30 Jahren Fasten in mein Leben zu integrieren, habe ich noch nie geschafft. Ein Merkmal von Gebetshäusern ist das faszinierende Thema Fasten. Und wenn ihr mich jetzt von meiner Vergangenheit kennen würdet, dann würdet ihr wissen, ich fand Gebet echt schrecklich. Ich fand Fasten noch viel schrecklicher. Und heute leite ich ein Gebetshaus und lieb's jeden Tag stundenlang im Gebetsraum zu sein und lieb's anderen beizubringen zu fasten und mach's selber nicht. Doch, ich mach's auch. Und da möchte ich dieses Wochenende so ein bisschen Leidenschaft für euch, bei euch wecken. Vor allem Leidenschaft für Jesus. Wir werden im Rahmen oder im Lauf dieses Seminars merken, dass wenn Leidenschaft da ist, passiert Anbetung von allein. Wir können Anbetung nicht machen. Geisterfüllte Anbetung kannst du nicht machen. Ich werde einen Kernsatz, bevor ich jetzt in die Themen einsteige, einen Kernsatz voraus euch mitgeben. Und wenn ihr euch nur den Satz merkt und euch überlegt, dann könnt ihr jetzt einschlafen beim Rest der Zeit. Ich meine, ich freue mich, wenn ihr es nicht macht, aber der Satz heißt: Anbetung ist immer Reaktion. Immer Reaktion. Ich erkläre euch das, ich belege euch das noch später. Anbetung ist Reaktion. Gut, ich habe mit Daniel abgesprochen, über was wir sprechen wollen. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir durchkommen. Das ist natürlich ein Trick von mir, damit er mich wieder einladet. Aber ich werde versuchen, folgende Themen zu bearbeiten mit euch. Erstens mal Anbetung im Wandel der Zeit. Also heute Abend werde ich anfangen, relativ noch trocken. Es wird viel auf der informellen Ebene sein. Wir werden schauen, wo kommt es eigentlich her? Was ist denn damit biblisch gemeint? Der eine weiß da schon ganz viel von euch und für den anderen sind vielleicht neue Sachen dabei. Das zweite Thema, da wird es schon deutlich intimer und persönlicher, möchte über das Herz eines Anbeters sprechen. Dann steigt man noch eine Ebene weiter in die Tiefe und sprechen über das Thema Intimität mit Gott. Was heißt denn das überhaupt? Wie kann ich ein Leben mit diesem Jesus führen, jahrzehntelang, ohne dass er mir langweilig wird oder mir der Glaube oder die Nachfolge langweilig wird? Wie ist es möglich, ein Leben zu führen, wo meine Liebe zu Jesus wächst? Ich bin kein gutes Beispiel in ganz unterschiedlichen Sachen. Ich bin ein Stolperer, wie du wahrscheinlich auch. Aber eins brennt in mir, Leidenschaft für diesen Jesus. Und ich will Menschen in Berührung bringen mit dieser Leidenschaft für Gott. Gott ist so hingerissen von dir. Und ich weiß, dass du es zum Teil nicht bist. Ja, da komme ich dann beim Thema Intimität drauf. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Gut, jetzt hat's mir irgendwie was zerpflückt. Nochmal. Also Anbetung im Wandel der Zeit, habe ich gesagt. Das zweite, das Herz des Anbeters. Das dritte war die Intimität mit Gott. Und das vierte wäre, wir wollen gerne über Kontemplation sprechen. Ich weiß nicht, wie viele von euch darin geübt sind. Ich habe das relativ spät in meinem Leben entdeckt. Kontemplation ist aber nicht mehr wegzudenken aus meinem Alltagsleben. Tatsächlich, das findet jeden Tag statt und darüber möchte ich mit euch sprechen. Und am Schluss gehen wir, also wir gehen wirklich immer tiefer. Am Schluss gehen wir dann am Sonntag zu der Frage nach der Faszination für Jesus über. Und jetzt schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Teil 1, wir sprechen über Anbetung heute Abend und ich möchte mit euch schauen, was ist überhaupt Anbetung, wo kommt es her? Und für mich ist es eine faszinierende Geschichte. Es ist wirklich faszinierend, die Geschichte der musikalischen Anbetung im Alten Testament, Neuen Testament und in der Kirchengeschichte. Also in diesem ersten Teil sprechen wir tatsächlich darüber, wieso singen wir Gott überhaupt? Sitzt Gott auf seinem Thron, hat schlechte Laune und wenn du ihm ein schönes Lied singst, dann freut er sich. Oder wie sieht es aus? Gott ist in sich selbst, in seiner Dreieinigkeit völlig glücklich. Gott geht's gut. Gott ist nicht enttäuscht, Gott ist nicht schlecht gelaunt, Gott ist nicht enttäuscht von dir, Gott geht's gut. Und trotzdem sucht er Anbeter. Und ich habe viel überlegt und nachgedacht und geschaut, wieso eigentlich. Und lasst uns das in den nächsten Tagen ein bisschen schauen. Jetzt gucken wir mal in die Geschichte hinein. Folgende Fragen habe ich mir aufgeschrieben. Woher kommt Anbetung? Habe ich gerade schon gesagt. Die zweite Frage, warum singen wir Gott? Habe ich gerade gesagt. Und dritte Frage, gibt es die? Genau, welche Entwicklungen gab es denn? Welche Prozesse, welche Entwicklungen gab es in der Kirchengeschichte, im Alten Testament, im Neuen Testament bis heute in dem Bereich Anbetung? Im Christentum, und soweit ich es übersehen kann, ist es die einzige Religion weltweit, wo von Anfang an und so viel wie in keinem anderen Glaubenskontext gesungen wird. Eine christliche Kirche ohne Singen ist nicht denkbar. Egal, und eine Gemeinde ohne Handy auch nicht, gell? Ich habe meinen Ton abgestellt. Im Christentum spielt Musik von Anfang an eine große Rolle. Jesus hat gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das werden wir da vielleicht noch hinkommen, finde ich faszinierend. Jesus selber hat gesungen, hat angebetet. Und auf dieser, also ein Christentum ohne Musik, ohne Singen, ist eigentlich nicht vorstellbar. Wo kommt das Ganze aber her? Und da möchte ich ganz solide ins Alte Testament schauen mit euch zusammen. Manche von euch kennen das vielleicht schon. Das Wort, von dem alles, auch im Neuen Testament, auch der griechische Versuch einer Übersetzung, der zum Teil falsch gedeutet wird, die Wortwurzel, das ist dieses Schachach. Und das heißt beugen, ja. Erstmal, da steht noch gar nichts mit Musik, da geht es nicht um Musik, sondern geht es nur darum, sich vor jemanden zu beugen. Dieses Wort kommt über 160 Mal vor im Alten Testament. Und zum ersten Mal an einer überraschenden Stelle, ihr kennt es, der Abraham geht auf den Berg, um seinen Sohn zu opfern. Diese Geschichte kennt ihr. Und hier, 1. Mose 22,5, begegnet uns zum ersten Mal das Wort, das wir im Deutschen mit anbeten übersetzen oder was in der deutschen Übersetzung der Heiligen Schrift mit anbeten übersetzt wird. Und hier steht aber eigentlich beugen. Und es ist legitim, dass hier anbeten steht, denn im jüdischen Denken war sich zu beugen ein Ausdruck der Wertschätzung und der Unterwerfung. Da kommen wir nachher noch dazu. Zum ersten Mal ist es eben aufgetaucht, begegnet uns das im ersten Buch Mose 22,5 oder hier, und da möchte ich euer Augenmerk darauf legen, auf diese Respektsbezeugung im Sinne von Anbetung und ein Blick auf Anbetung. 1. Mose 18,1-2, Wir lesen, der Herr erschien ihm, also dem Abraham, bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah sie, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Wieder Schachach steht da an dieser Stelle, wo Verneigen steht. Was passiert an der Stelle? Der Abraham kommt aus seinem Zelt raus und sieht drei Männer und verneigt sich vor ihnen. Was ist der Kernsatz, den ich euch mitgebe an diesem Abend? Anbetung ist immer Reaktion. Der kennt die Männer nicht. Uns wird uns hier nicht beschrieben, was ihn so berührt hat, dass er sich vor ihnen verneigt hat. Aber er hat sich niedergebeugt in den Staub, hat sich gebeugt vor diesen Männern, weil er erkannt hat, das sind besondere Männer. Wir wissen, dass es Engel waren. Das sind besondere Männer. Er war berührt von Gottes Gegenwart und hat sich gebeugt automatisch. Ich glaube, dass wenn wir wirklich Gott begegnen, dass unsere natürliche Reaktion Anbetung ist. Wisst ihr, ich komme in einigen Gemeinden ein bisschen rum. Ist ganz lustig, dieser Monat ist mein überkonfessioneller Monat. Ich bin dieses Wochenende bei euch, nächste Woche, also Pfingstgemeinde, nächste Woche in der Baptistengemeinde, die Woche drauf in der Vineyard-Gemeinde und die Woche drauf in der katholischen Kirche. Und das liebe ich, diese Vielfalt zu sehen, dass überall Kinder Gottes sind, die Jesus lieben. Und mir fällt auf, im Gang durch die Gemeinden, dass so viele Leute von Begegnung mit Gott sprechen. Der Herr ist mir da begegnet, ist mir da begegnet, ist mir da begegnet. Und ich sehe aber dem gar nichts an, der Person. Jetzt mache ich ein krasses Beispiel. Deshalb kommt nicht von mir die Idee, das habe ich auch gehört. Aber ich fand es so plakativ. Stellt euch vor, ich wäre jetzt vorhin zu spät gekommen. Wäre irgendwie eine Viertelstunde zu spät hier reingestürzt. Mit zerrissenen Kleidern, völlig verschrammt. Und der Daniel fragt mich hier rein und sagt mal, was ist denn mit dir passiert? Und ich würde dann sagen, du, mir ist beim Überqueren der Straße ein Auto begegnet. Dann würde er sagen, oh weit, das sieht man dir aber an. So, wir sagen so oft, Gott ist uns begegnet. Was sieht man uns an? Wenn wir wirklich eine Begegnung haben mit dem Heiligen Gott, da werden wir auch noch drauf kommen. Und das sage ich jetzt nicht, um euch Schuldgefühle zu machen, sondern um euch zu locken in die Gegenwart Gottes. Ich mache einen Vorgriff ganz weit vor, aber ich liebe diesen Vers im 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist eine der Schlüsselstellen für Anbetung. Da werden wir noch drauf kommen, morgen wahrscheinlich. 2. Korinther 3, Vers 18, dort heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was passiert da? Wir schauen Jesus an und das meine ich damit, diesem heiligen Gott zu begegnen. Wir kommen zu ihm, wir schauen ihn an, wir betrachten ihn, werden wir auch praktisch drauf eingehen am Sonntag. Wir betrachten ihn und was automatisch passiert, das ist der Ort der Veränderung. Dort wird unser Herz umgestaltet. In der Gegenwart Gottes, du kannst nicht derselbe bleiben. Du veränderst dich aber nicht, sondern dadurch, dass die Herrlichkeit Gottes in der Anbetung, in der Kontemplation, in der Betrachtung Gottes da ist, wirst du so, wie wenn du dich in die Sonne legst, braun wirst, so wirst du in der Gegenwart Gottes geheilt, heilig, dein Charakter verändert sich und so weiter und so fort. Begegnung ist der Ort der Veränderung. Begegnung löst Anbetung aus. Wir schauen weiter und gucken uns die wörtliche Bedeutung im Griechischen an, wenn meine Folie kommt. Ja. Wer schon mal auf einem Anbetungsseminar war, kennt das Wort wahrscheinlich auch, proskyneo. Dieses Wort ist zusammengesetzt aus den zwei Worten pros, das heißt auf jemand oder auf etwas hin, also in eine Richtung zu gehen, und kineo, das heißt küssen. Also wörtlich haben die Übersetzer des hebräischen Bibeltextes nach einem, oder sie haben gesucht nach einer möglichst wörtlichen Übersetzung, dieses Begriffes Schachach, für sich beugen, anbeten. Und um die Intimität zu wecken, um etwas möglichst Nahes zu finden, haben sie dieses Wort kreiert oder gefunden. Proskyneo, also auf jemanden hin küssen. Jemand ist das Ziel meiner Aufmerksamkeit und ich gebe ihm etwas sehr Intimes. Küssen, weiß nicht, wie es mit dir aussieht, Daniel, aber küssen tue ich nicht jeden. Da gehört eine gewisse Beziehung dazu. Jemanden zu küssen, ist etwas Intimes. Proskyneo. Das Wort kommt ungefähr 50 Mal im Neuen Testament vor. Und da möchte ich auch nochmal ein bisschen genauer hingucken. So, das kommt zum ersten Mal in Matthäus 2, Vers 2 vor. Das kennt ihr. Da kommen die Weisen oder die heiligen drei Könige oder die Sterndeuter, wie auch immer sie genannt werden, sie kommen in den Stall, um Jesus zu huldigen. Also sie kommen, um anzubeten. Sie kommen, um sich niederzubeugen, niederzufallen, zu huldigen. Das ist die wörtliche Übersetzung dann, wie wir es übersetzen. Also du liest in der Schrift nirgends lasst uns auf Jesus hinküssen, sondern wir suchen im Deutschen wieder ein Wort, was das deutlich macht. Aber hier die deutschen Übersetzer eben niederbeugen, niederfallen und huldigen ist ja ganz ähnlich. Das deckt sich wieder mit dem hebräischen Wort Schachach, was wir vorhin angeschaut haben. Jetzt müssen wir nochmal verstehen, dass die Proskynese, das ist ein tatsächliches Wort, was es gibt, Kuss auf etwas zu, bezeichnet die vor allem in den Reichen des alten Orients geübte Geste der Anbetung, Ehrerbietung und Unterwerfung. Für die Menschen des alten Orients war es was völlig Normales, sich zu beugen. Ich stelle fest, dass in unseren Gottesdiensten wir solche Lieder singen wie ich falle auf meine Knie und so weiter und dann schaue ich heimlich und zwei sind auf ihren Knien, dann denke ich, was sind das alles nur noch Symbole oder ich hebe meine Hände auf und keiner hebt die Hände auf oder drei heben die Hände auf. Uns Westeuropäern ist der körperliche Ausdruck von Anbetung ein Stück weit verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob uns das peinlich ist oder was. Aber ich weiß, letzte Woche habe ich einen Termin gehabt beim Erzbischof der Diözese Freiburg, um ihm das Gebetshaus vorzustellen und um über Räumlichkeiten zu sprechen. Und ich habe mich vorher informiert, wie spreche ich den an? Ich bin noch nie einem Erzbischof begegnet, wusste ich nicht. Sagt man da euer Hochwürden und er sagt euer Merkwürden oder wie funktioniert das, wusste ich nicht. Also ich habe mich vorbereitet auf dieses Gespräch und ich würde mich auch der Bundeskanzlerin auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und auf eine andere Verhaltensweise würde ich verzichten. Und ich sehe, dass unsere Anbetung oft leider große Worte macht, aber wenig mit dem ganzen Menschen noch zu tun hat. Ich lieb's, vor dem Herrn zu knien. Bei uns im Gebetshaus knien ständig irgendwelche Leute und nicht, weil sie sich selbst kasteien wollen, sondern weil sie so hingerissen sind von diesem Gott. Wir werden im Verlauf dieser Tage uns anschauen, wie einer der engsten Nachfolger von Jesus reagiert hat, als er dem Auferstandenen begegnet ist. Das ist eine spannende Geschichte. Für die Menschen des alten Orients war das überhaupt kein Thema, sich zu beugen. Also da war das tatsächlich so, ich lese es vor, für die, die es hinten vielleicht nicht lesen können, die Proskynese bestand meist darin, dass sich der Untertan dem Herrscher, also auch hier ein ganz klares Verhältnis, der sich beugt, macht sich dem, vor dem er sich beugt, zum Untertan. Ich mache eine Klammer auf, Anbetung heißt Anerkennung. Wenn wir anbeten, drücken wir aus, Herr, du bist der Chef. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und nicht nur, um mich zu heilen, zu befreien, das und das zu tun, sondern weil du es wert bist. in deinem Glanz und deiner Schönheit. Wir dürfen wegkommen von einer instrumentalisierten Anbetung hin zu einer faszinierten Anbetung. Leute, ich bin jeden Tag mehrere Stunden im Gebetsraum und ich verrat's euch, weil ich ehrlich sein will, ich bin nicht nur im dritten Himmel oder so, ja, war ich noch nie, aber es gibt Zeiten, Nebenzeiten, wo es richtig schwer geht, aber es gibt Zeiten, ich habe das erlebt mit Freunden zusammen im Gebetsraum, da war die Heiligkeit Gottes so stark, wir waren so nah gekommen, dass ich dachte, jetzt kann ich gehen. Wenn ich jetzt sterben wird, kein Problem, jetzt kann ich gehen. Heiligkeit Gottes so gegenwärtig, so stark und es hat was, behaupte ich, der Daniel muss ja alles wieder gut flicken, was ich falsch sage in den nächsten Wochen, aber es hat was damit zu tun, wie wir Gott begegnen. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle, aber wenn unser äußerer Ausdruck mit unserem Herz übereinstimmt, das liebt Gott. Wenn du zwei siehst, die verliebt sind ineinander, dann denkst du manchmal, Mensch, also wie die sich angucken, die gucken ja kaum noch normal irgendwie. Man sieht es jemand an, was er für Gefühlsregungen hat. Und wenn wir diesem Gott begegnen, ah, oh Leute, wir hätten uns irgendwie eine Woche Zeit nehmen sollen, wenn wir diesem Gott begegnen, wird unser Herz ergriffen und es hat was damit zu tun, wie wir ihn suchen. Gott hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Ist unsere Anbetungszeit in unseren Gemeinden, Hauskreisen davon geprägt, dass wir diesen Gott wirklich suchen? Oder machen wir es aus Gewohnheit? Passiert mir auch. Aber was ist unsere Motivation? Im Gebetshaus, und ich möchte da auch, weil ich mehrfach Gebetshaus erwähne und erwähnen werde, natürlich, weil ich es so toll finde da, aber ich will euch auch sagen, wir haben auch Fehler, wir machen Sachen falsch, wir verstehen manches nicht, möglicherweise übertreiben wir das ein oder andere, aber was passiert im Gebetshaus? Wir sind christozentrisch. Du hörst in ganz vielen Gebetsstunden, zumindest in jeder, die ich leite, dass der Lobpreisleiter oder der Gebetsleiter sagt, Leute, richtet euren Blick auf Jesus. Es geht nicht um deine Gefühle. Es geht nicht um eine gute Zeit mit Gott. Er ist es wert, angebetet zu werden. Richte deinen Blick auf ihn. Und du kannst so eine tolle Anbetungszeit haben und völlig am Ziel vorbeigehen. Ich weiß noch, ich habe mal eine Anbetungszeit geleitet im Gebetshaus und es waren Gäste da. Freunde von mir oder Bekannte von mir aus einer anderen Stadt. Und da, das passiert jedem Lobpreisleiter, der das bestreitet, das bestreite ich dann. Und da war ich dann so unter dem Druck, ich muss es jetzt ganz gut machen. Und die waren so geflasht nach dieser Stunde, die haben gesagt, oh, es war so gut. Und wisst ihr, was ich gemacht habe in meinem Büro? Ich habe zu Gott gesagt, ich muss Buße tun. Ich bin voll an dir vorbeigegangen. Ich habe es richtig gut gemacht, aber nicht für dich. Und mein Anliegen für unsere Mitarbeiter im Gebetshaus und für die Menschen, die als Besucher kommen, ist tatsächlich, lasst uns den Herrn anbeten, weil er es wert ist. Punkt. Und wie gesagt, also im alten Orient war das überhaupt kein Thema, das auch äußerlich zu zeigen. Jetzt kommen ein paar Grundsätze. Wenn ihr wollt, könnt ihr die mitschreiben. Kommt ein hartes Wort, das ich hier unterstrichen habe. Ich habe aufgeschrieben, unsere musikalische oder auf sonstige, gibt ja verschiedene Ausdrucksformen von Anbetung, oder sonstige künstlerische Art ausgedrückte Anbetung muss Ausdruck unserer freiwilligen Unterwerfung unter Gottes Willen sein. Wir werden im Verlauf dieses Seminars sehen, dass Gott auch ganz schön abgeneigt sein kann von Anbetung. Habt ihr das gewusst? Wenn ihr schon mal den Propheten Amos gelesen habt, dann wisst ihr das. Gott kann richtig genervt sein von unserem Lobpreis. Und es hat einen bestimmten Grund. Unser Leben muss dem Herrn unterworfen sein. Ist ein Wort, was wir heute nicht mehr gebrauchen. Aber es ist ein biblisches Wort. Nicht im Sinne, dass es da steht, aber es ist ein Wort, was die Bibel meint, wenn wir uns Jesus zum Herrn nehmen. Wenn wir sagen, du sollst unser Herr sein. Wir unterwerfen uns knallhart seinem Willen. Und es ist gut so. Und Gott liebt die Anbetung von jedem Menschen, der so viel oder so wenig weiß über Anbetung, wie er weiß oder wie sie weiß. Aber er möchte, dass unsere Anbetung mit unserem Leben im Einklang steht. Erster Grundsatz, unsere Anbetung muss freiwillige Unterwerfung sein. Es geht nicht um irgendein Sklaventum, ihr versteht es. Ich unterwerfe mich freiwillig, so wie ich freiwillig meine Frau geheiratet habe. Das hat mich nicht mal Gott gezwungen. Ich wollte diese Frau heiraten, habe sie freiwillig geheiratet. Und jetzt habe ich mich aber dieser Ehe seit 27 Jahren hingegeben. Und für die gibt es 2, 3 Junge, die noch nicht verheiratet sind. Ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, Liebe nimmt zu oder kann zunehmen, wenn man investiert. Diese Frau ist toll. Könnt ihr Michaela fragen, die kennt sie. Ich habe eine liebe Freundin mitgebracht. Der zweite Grundsatz heißt Anbetung, und das finde ich das Schöne im deutschen Wort, deswegen habe ich das mit dem Pfeil da so aufgeschrieben, Anbetung deutet doch tatsächlich weg von mir. Also manchmal, will noch mal was Kritisches sagen, manchmal habe ich den Eindruck, wir beten die Anbetung an. Die Anbetung ist so schön. Jetzt ist im Gebetshaus nach vielen Jahren, also wir haben 10 Jahre wie im Untergrund gearbeitet, wir waren einfach treu, kleine Gruppe von Leuten. Jetzt kommen auf einmal tolle Musiker dazu und so weiter und so fort. Und unsere eigenen Mitarbeiter wachsen in ihre Berufungen, in ihre Gaben rein. Wunderschön, alles ganz toll. Aber manchmal ist es so toll, dass wir aufpassen müssen, dass wir das tolle Musikalische und die Gegenwart Gottes nicht benutzen, um uns irgendwie in eine Stimmung zu bringen oder davon profitieren zu wollen. Und ja, wir profitieren davon. Aber sowieso, ich will doch meine Frau nicht lieben, damit sie den Mülleimer rausbringt und nicht ich. Ich will doch nicht so tun, als würde ich sie beschenken, damit sie was für mich tut, oder? Also wer liebt, der erwartet nichts zurück. Wer wirklich liebt. Aber wer wirklich liebt, der bekommt was zurück. Aber nicht aufgrund einer Strichliste. Und genauso ist es mit Gott. Wenn wir ihn anbeten, er liebt es, uns zu begegnen. Aber lasst uns doch ihn anbeten, um seiner selbst willen und nicht um unserer Seele willen, so wie ich es hier geschrieben habe. Also unser Adressat ist Gott, der zweite Grundsatz, und nicht unsere Seele, obwohl unsere Seele berührt wird von Gott. Der dritte Grundsatz heißt, Anbetung ist die Anerkennung Gottes als souveränem Gott, und zwar unabhängig von Umständen und Gefühlen. Vor paar Monaten ist es her, habe ich ein Lied geschrieben, Anfang des Jahres oder so. Nee, das war schon Ende letzten Jahres, meine ich. Ein Lied geschrieben, das kam einfach. Manche Lieder entstehen im Gebetsraum, weil die Herausforderung im Gebetsraum, wenn du, also wir haben jeden Tag ungefähr 17 Stunden momentan, umgerechnet auf die 7 Tage der Woche. Wenn du viel Zeit im Gebetsraum verbringst, dann nutzen sich die Lobpreislieder ziemlich schnell ab, könnt ihr euch vorstellen. Also wenn du 10-mal am Tag, 3 Tage hintereinander so groß ist, der Herr gehört hast, dann weckt es keine Lust anzubeten mehr in dir. Dann braucht es irgendwie was Neues und es setzt Kreativität frei. Neue Lieder entstehen, authentische Liebeslieder und Anbetungslieder für diesen Gott. Und wo wollte ich jetzt hin? Genau, und vor einem Jahr ungefähr hat Gott mir ein Lied geschenkt, das heißt, mein Ja zu dir bleibt. Und der Text geht folgendermaßen, muss ich gerade überlegen. Wenn die Nacht mich umgibt, wenn die Dunkelheit mich umhüllt, wenn mein Herz in mir weint vor Sehnsucht ungestillt, und so weiter und so weiter. Und dann geht, es bleibt mir alleine der Blick auf dich. Ich halte mich fest an deinem Ich liebe dich. Mein Ja zu dir bleibt. Und es ist, finde ich, ein wirklich schönes Lied. Aber die Zeit, in der ich das geschrieben habe, war eine Hochzeit. Mir ging es richtig gut. Und danach kam eine Zeit, wie David sie kennt und andere sie kennt, eine Grabeserfahrung, eine Sterbenserfahrung, eine Erfahrung über Monate, wo es mir nicht gut ging. Und dann dieses Lied zu singen, war was ganz anderes. Zu sagen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich nichts sehen kann, wenn ich nichts spüren kann, mein Ja zu dir bleibt, ist was anderes. Unsere Anbetung soll unabhängig sein von Umständen und Gefühlen. Und ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Ich weiß das. Wir sehen aber auch im Verlauf unseres Zusammenseins, dass Anbetung unser Herz verändert. Und dass Dinge passieren, die wir uns eigentlich wünschen. Gott lässt sich nicht lumpen. Also Anbetung ist die Anerkennung der Souveränität Gottes. Und hier der vierte Grundsatz, das habe ich euch schon eingangs gesagt, Begegnung führt zu Anbetung. Ich habe hier eine Passage aus der Schrift genommen. Da geht's, das kommt aus Offenbarung 4, oder ist es 5, sehen wir gleich, wo es um Anbetung geht. Ihr kennt dieses Bild alle aus der Offenbarung. Um den Thron herab gibt es die, um den Thron herum gibt es die Ältesten und die Wesen, die sich beugen vor Gott, weil, und zwar an dem Moment, wo gesungen wird, heilig, heilig, heilig. Und hier ist eine Passage, wo es um diese Begegnung auch geht. Die andere werden wir auch noch sehen. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Hier geht es um Mose. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. 2. Mose 34, 5 bis 8. Er hat eine Begegnung mit Gott. Gott wird beschrieben, Gott spricht über seinen eigenen Charakter, langsam zum Zorn, barmherzig und gnädig. Und alles, was Mose tun kann, ist nicht zu sagen, ich finde dich echt cool, Gott, sondern es wirft ihn zu Boden. Er beugt sich vor diesem Gott in Ehrfurcht und in Hingegebenheit. Begegnung führt zur Anbetung. Schauen, ob ich das zweite Beispiel aus dem Neuen Testament hier schon habe. Ich glaube, ja. Neues Testament. Einer meiner Sympathieträger, der Thomas, der Jünger, der gesagt hat, also ich glaub's erst, wenn ich's gesehen hab. Ja, wie so mancher in uns im Geheimen das auch manchmal sagt. Dann war die Situation im Johannesevangelium Kapitel 20, wir lesen den Vers 28, die, dass Jesus plötzlich durch die verschlossene Tür kommt, im Raum steht. Und der Thomas sieht ihn. Und Jesus zitiert Thomas, du hast doch gesagt, ja, wenn du nicht deine Finger hier reinlegst in meine Wundmale und hier in meiner Seite, hier bin ich, jetzt kannst du es tun. Wie reagiert Thomas auf die Begegnung? Thomas tut das Einzige, was ihm bleibt, er betet an. Er sagt, mein Herr bist du. Und jetzt erkenne ich auch, du bist nicht nur irgendwie ein Rabbi, du bist Gott. Du bist mein Herr und mein Gott. Begegnung führt zu Anbetung. Da könnten wir wahrscheinlich noch viele, viele Beispiele finden. Ich wollte euch eins aus dem Alten Testament geben und eins aus dem Neuen Testament. Könnt ihr noch? Okay. Gut. Warum kommt jetzt die Folie? Weil, ja, wir ein neues Thema einsteigen. Gott liebt Musik und wisst ihr, warum es unter Christen so viele Gitarristen gibt? Nicht, weil es den Spruch gibt, sondern weil Gott besonders Saiteninstrumente liebt. Steht in der Schrift zumindest. Mal gucken, ob wir den Vers nachher sehen, aber alles andere liebt er wahrscheinlich genauso. Aber der Vers steht ausdrücklich in der Schrift. Dort heißt es im Englischen, ich muss gucken, ich kann euch nicht genau sagen, in welchem Psalm es steht, the music of the strings makes you glad. Also der Klang der Saiten, der macht Gott froh. Macht Gott glücklich. Gott liebt Musik. Ich möchte mit euch die Schöpfung angucken und das finde ich fantastisch. Hiob 38, Vers 7. Da spricht Gott ist in einem Dialog mit Hiob und sagt, also gerade so fordert er Hiob ein bisschen heraus, wo warst denn du eigentlich damals, als die Erde geschaffen wurde und hast du da mitgemacht oder wie? Und sagt also, oder in der Schrift steht, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten. Bereits bei der Schaffung, bei der Schöpfung des Universums haben die Sterne gesungen. Und alle Engel haben gejubelt über das, was Gott tut. Kannst du dir das vorstellen? In einer Lehre habe ich mal, weil ich mich vorher damit beschäftigt habe, ein paar Bilder gezeigt von diesem Weltraumteleskop Hubble. Vielleicht kennt ihr das wahrscheinlich und habt vielleicht schon Bilder gesehen. Und da hat mich eine Geschichte enorm fasziniert im Kontext zu dem, was wir hier sehen. Dieses riesige Teleskop beobachtet verschiedene, gesteuert von den Wissenschaftlern hier auf der Erde, verschiedene Bereiche des Universums. Und an einer Stelle war es einfach schwarz, da hat man einfach nichts gesehen. Und dann haben sich diese Wissenschaftler den Spaß gemacht und haben gesagt, wir wollen mal eine Langzeitbelichtung machen. Wer von euch fotografiert, kennt sich da ein bisschen aus. Die haben eine echt lange Zeit belichtet. Die haben ihr Teleskop auf diesen schwarzen Bereich gerichtet und haben dann 11 Tage lang belichtet und dann die Bilder ausgewertet. Und die habe ich gesehen. Unglaublich. Da, wo nichts zu sein schien, waren tausende von neuen Galaxien mit jeweils Milliarden von Sternen. Nur in diesem kleinen Bereich, wo man gar nichts gesehen hat, im Unterschied zu all dem, was noch unentdeckt ist. Und das hat alles dieser Gott gemacht, den wir anbeten. Unfassbar. Schaut euch mal solche Bilder an. Und jedes Mal, wenn Gott etwas schafft, etwas Gewaltiges schafft, wenn Gott, das wissen wir auch, wenn Gott einen Sünder zu sich zieht, was passiert? Es ist Jubel im Himmel. Es wird angebetet, es wird sich gefreut über Gott. Gott ist so schön. Das ist, ich will dieses kleine Dings da in Freiburg nochmal erwähnen. Wir lehren unsere Mitarbeiter über die Schönheit Jesu. Ich werde es versuchen, am Sonntag ein bisschen zu machen. Und wir haben gemerkt, wie es in Psalm 42 steht, du bist der Schönste unter allen Menschen. Schau dir mal den Auferstandenen an, wie er beschrieben wird. Haare weiß wie Wolle. Ein weißes Gewand, so weiß wie niemand auf der Erde bleichen kann. Ein Gürtel um seine Brust und Augen wie Feuer. Schöner als Jesus ist niemand. Er war der Elendeste, mit Schmerzen vertraut und niemand wollte ihn anschauen. Aber der verherrlichte Jesus hat eine Schönheit, die uns umhaut. Und ihn suchen wir in der Anbetung. Diesen Gott, der hier dabei war, als alles geschaffen wurde. Gott liebt Musik, alles, was Gott getan hat, beziehungsweise zumindest bei der Schöpfung. Und wenn ein Sünder sich bekehrt, da ist Musik dabei. Machen wir einen Sprung, musikalische Anbetung im Alten Testament. Wo findet man denn das? Wo wird denn irgendwie was mit Instrumenten gemacht? Und da habe ich 4 Punkte rausgesucht. Einmal das Zelt der Begegnung oder wie es manche nennen, die Stiftshütte, das kennt ihr. Dann die Hütte Davids, weiß ich nicht, wie viele von euch die kennen. Dann natürlich den ersten und zweiten Tempel und dann die Synagogen. Das ist so, Punkt 1, 3 und 4 sind bekannt, Punkt 2 vielleicht weniger. Wer von euch weiß um die Hütte Davids, was da passiert ist? Ich habe eine Hand gesehen, oder zwei, drei. Genau. Als Gott 1999 zu mir sprach oder mir diesen Impuls gegeben hat, dieses Gebetshaus zu gründen, hat er das aufgehängt an der Aussage vom Propheten Amos in Kapitel 9, Vers 11. Ich will wiederherstellen die zerfallene Hütte Davids und so weiter und so fort. Weil ich das nicht zusammenbekommen habe mit Gebet und Anbetung, habe ich lang geschaut, viel gelesen und studiert in der Schrift, richtig zerpflückt die Chronikerbücher und die Königsbücher und so weiter und so fort. Und habe festgestellt, In der Hütte Davids ist was Faszinierendes passiert. Und interessanterweise, jeder von uns weiß, wenn Worte aus dem Alten Testament im Neuen Testament wieder auftauchen, sollte man meinen, sie hätten eine Bedeutung. Und in die Apostel haben sich getroffen, Apostelkonzil zu Jerusalem, das steht in Apostelgeschichte 15, Vers 16, die haben sich getroffen, um zu sprechen, wie gehen wir mit den Heidenchristen um. Und plötzlich sagt der Jakobus, das ist, was wir tun müssen. Die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Hä? Was bedeutet das? Wer wissen will, was das bedeutet, muss mein Buch kaufen. Dafür habe ich keine Zeit, euch das im Detail zu erklären. Also ihr müsst natürlich gar nichts, aber wer Interesse daran hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Kurz gesagt, in der Hütte Davids war das so, David hat die Bundeslade, diese Geschichte kennt ihr, die an die Philister geraten war, in Aschdod gelagert war, in diesem Tempel des Gottes Dagon, hat diese Lade wieder geholt und interessanterweise hat er sie nicht in die Stiftshütte zurückgebracht. Die Stiftshütte, die stand in Gibeon und es sind, ich weiß es nicht genau, ich glaube 10 Kilometer ungefähr von Jerusalem weg. Und er macht was völlig Verrücktes. Er bringt die Hütte Davids, er bringt die Bundeslade nach Jerusalem, seinem neuen Hauptregierungssitz, stellt dort, soweit wir wissen, ein einfaches Zelt auf, stellt die Bundeslade da rein und dann beruft er Musiker und sagt zum ersten Mal, dieser Gott muss 24 Stunden am Tag rund um die Uhr angebetet werden. Die Leviten waren zuständig, das waren Fachleute, das waren ausgebildete Musiker. David hat angeordnet, dass später im Tempel, den er ja selber nicht mehr erlebt hat, dass später im Tempel 4000 Musiker und 288 Sänger rund um die Uhr diesen Gott angebetet haben. Das ist die Vision, die wir haben. Also, um nicht großkotzig zu wirken, für 4000 Musiker habe ich irgendwie noch keinen Glauben, kommt vielleicht, aber ich bete für 500. Dass wir 500 Vollzeitler haben im Gebetshaus in Freiburg, die Tag und Nacht den Herrn anbeten, weil er es wert ist und die unsere Stadt auf den Kopf stellen. Erweckung soll kommen in unsere Stadt, Menschen sollen errettet werden. Wir haben jetzt so eine Bewegung, es fängt gerade an, die Tagesstunden sind ganz, ganz viele voll. Also wenn du jetzt als neuer Mitarbeiter kommst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, Wochenende oder Nacht. Und in der Nacht ist auch schon einiges belegt und da gibt es so eine Bewegung, dass Mitarbeiter sagen, ich will mehr in der Nacht beten. Und wisst ihr warum? Unsere zwei Foki sind einmal, wir wollen Gott anbeten, weil es wert ist. Aber das Zweite ist, wir wollen für unsere Stadt beten. Und gerade in der Nacht passieren schreckliche Dinge. In der Nacht werden Kinder missbraucht. In der Nacht werden Frauen geprügelt. In der Nacht passiert das und das und das und das. Und wir wollen das, und ich glaube, dass es möglich ist, wirklich, ich glaube, dass es möglich ist. Wir wollen in den Nächten stehen vor diesem Gott und einen Unterschied machen in unserer Stadt. Wir wollen sagen, wir dulden es nicht, das Licht muss die Finsternis durchdringen. Wir wollen in Fürbitte stehen für unsere Stadt Freiburg und das rund um die Uhr. In der Hütte Davids hat dieser rund um die Uhr Lobpreis, auf den wir uns heute beziehen, die ganze Lobpreisbewegung hat hier ihren Ursprung. In dieser Hütte Davids, in diesem revolutionären Projekt, der David hat sich glatt über alle Anweisungen Gottes diesbezüglich hinweggesetzt. Jetzt wird der David aber komischerweise ein Freund Gottes genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und er wird in der Schrift auch als Prophet bezeichnet. Also offensichtlich hat es Gott gefallen. Und interessanterweise, so viel sage ich noch zur Hütte Davids, war es so. Ich lese gerade wieder zweites Chronikerbuch, und es ist so schrecklich, dieses Buch zu lesen, weil du liest von dem König. Und er wandelte in den Wegen seines Vaters und er war nicht gut und er baute die Ascherim und die Höhen und alles Mögliche und sie beteten alle die Götzen an und Israel oder Juda ging's schlecht. Immer dann, das habe ich in meinem Buch drin, immer dann, wenn diese Ordnungen Davids, so wird es genannt, die in der Hütte Davids etabliert wurden, bei späteren Königen umgesetzt wurden. Und eine Ordnung war kontinuierliche Anbetung, rund um die Uhr Anbetung. Immer dann, das können wir sehen in der Schrift, gab es eine geistliche Erweckung im Land, es gab militärische Siege im Land und es gab wirtschaftlichen Wohlstand im Land. Mir geht's nicht um Wohlstand. Mir geht's primär darum, dass in unserem Land die Menschen zu Jesus umkehren. Und ein Schlüssel dafür, ein Schlüssel, ja, ist kontinuierliche Anbetung. Da bin ich überzeugt davon. Lest es bitte mal, wenn es das nächste Mal durch die Chroniker geht. Schaut mal, er atmet auf bei Josia und dann kommt wieder, ich weiß nicht mehr, wer nach Josia kommt, dann ist wieder alles schlecht und dann geht's schlecht und dann kommt wieder einer und macht's richtig und plötzlich wird's gut. Immer dann, wenn die Leviten wieder eingesetzt werden, um vor Gott zu stehen. Als der Esra zurückkam nach Jerusalem zu seinem zweiten Besuch, als die Mauer gebaut wurde, wird er wütend, weil Gott nicht angebetet wird. Und Gott wird nicht angebetet, Achtung, jetzt wird's heiß, Gott wird nicht angebetet, weil das Volk Gottes die Leviten nicht finanziell freisetzt. Deswegen wird Gott nicht angebetet. Und da wird Esra wütend. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Und wir können es auch heute kaum machen. Oder wir sollten es nicht machen. Ich bin total dankbar, also ich habe euch erzählt von dem Schritt, den ich gemacht habe, weg von diesem tollen Job, den ich hatte. Und erzähle ich das oder erzähle ich das nicht? Also um es vielleicht noch ein bisschen dramatischer zu machen, erzähle ich es doch, nenn's stolz, ist okay, vertrage ich. Als ich gesagt habe, ich gehe, hat mein Chef mich zu sich geholt und hat gesagt, und die wissen, was ich mache. Und die finden das zum Teil, der Institutsleiter findet es gut. Er hat mir gesagt, Herr Harter, wenn Ihr Projekt, was ich nicht hoffe, in Jahren noch den Bach runtergehen sollte, aufhören sollte, hier ist eine Tür für Sie. Sie können wieder kommen, wenn wir Platz haben für Sie. Und im letzten Gespräch, als klar war, ich würde gehen, haben die mir ein Angebot gemacht und ein Projekt Koordinationsverantwortung über 63 Millionen gebracht und geben wollen. Und ich saß da und habe mich zum ersten Mal gefühlt wie Jesus bei der Versuchung durch den Teufel. Mein Personalchef, der ist ein toller, wirklich, also den mag ich gern. Wir haben uns umarmt, haben oft diskutiert oder immer wieder diskutiert. Er ist Atheist, meint er. Und aber am Schluss lagen wir uns in den Armen, immer war speziell. Und er saß so Nase an Nase ungefähr vor mir und hat gesagt, Rainer, denk mal, wenn du vor diesem Haus, ein riesiges Gebäude, Institutzentrum stehst und es fertig ist, dann kannst du sagen, das habe ich gebaut. Und danach habe ich das und das mit dir vor. Das ist das Projekt deines Lebens. So hat er mit mir geredet. Und es hat nur noch gefehlt, dass er gesagt hat, wenn du nur nicht in dieses Gebetshaus abhaust. Und aber Silber und Gold ist toll, ja. Also ich habe es auch gern, wenn ich keine Fertigpizza kaufen muss, sondern wenn ich mit meiner Frau Pizza essen gehen kann. Silber und Gold ist toll, aber Gott ist toller. Gott ist wert, dass wir radikale Schritte gehen. Darf ich noch eine Klammer aufmachen? Warum, Leute, gehen mindestens 400 junge Männer aus Deutschland nach Syrien und Irak, schließen sich dem IS an, um zu kämpfen? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum? Ich glaube, weil die Kirche nicht radikal genug ist. Das ist ein Grund. Glaube ist langweilig geworden. Wenn wir ehrlich sind, liebe Freunde, die Freikirchen in Deutschland spielen gesellschaftlich kaum eine Rolle. Das ist leider so. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir, radikal ist ja ein negativ belegtes Wort in unserer Gesellschaft, aber wenn wir unseren Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all unserer Kraft, Liebe zieht jeden. Und Radikalität, so wie wir das leben, dass Leute ihren Beruf aufgeben, ich spreche nicht von mir, ihren Beruf aufgeben, verrückt ihr Haus verkaufen, sage ich, muss bei diesem Gott sein. Nicht, weil wir sind kein Ashram da in Freiburg, die hätten auch woanders hingehen können, aber wir wollen mit diesem Jesus leben, das zieht Leute an. Ich habe heute Morgen meinen ersten Gesprächstermin gehabt um 6.45 Uhr und es war ein einflussreicher Geschäftsmann, der kam und der geweint hat in meinem Büro. Und gleichzeitig, am gleichen Tag, habe ich es von der Michaela erzählt, habe ich am Nachmittag einen Heroin-Dealer in meinem Büro gehabt, mit dem ich gebetet habe. Und diese Leute, warum kommen die? Warum sitzt der Geschäftsmann da und weint und sagt zu mir, ich kann nirgends anders hingehen. Ich habe nur dich, mit dem ich sprechen kann. Und der Heroin-Dealer und selber User tut vor mir Buße und sagt, ich habe 100 Leute ans Heroin gebracht. 100 Leute in der Stadt. Aber es zieht mich immer hierher in die Gegenwart Gottes. In dieses Haus Gegenwart Gottes, hat er nicht gesagt, er hat gesagt, hierher. Der sitzt im Gebetsraum und wir sprechen immer wieder miteinander und ich gehe davon aus, dass er nicht gezogen wird, weil die Michaela oder ich so nett sind. Ich meine, Michaela und ich, wir sind nett. Aber Gott ist noch viel netter, ja. Gott ist noch viel netter und er wird gezogen von Gott. Gott in uns, Gott mit uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Klammer zu. Entschuldigung, aber das sind so Geschichten, die mich mitnehmen. Also, hier finden wir in diesen vier Umgebungen finden wir musikalische Anbetung im Alten Testament. Wir gehen weiter. Ich habe die Uhr im Blick, Daniel. Nein. Ich will noch heim zu meiner Frau. Okay, ich habe ja gesagt, bin jung verheiratet. Musikalische Anbetung im Alten Testament. Das lasse ich weg, das überspringe ich. Das war interessant, aber das überspringe ich. Genau, oh, ich hatte recht. Das überspringe ich auch. Wie kann ich das machen? Ja, das habe ich vorhin gesagt, ne? Später in Gibeon und 10 Kilometer hat gestimmt. Die Hütte Davids gab es ungefähr 40 Jahre, glaube ich. Dann wurde eben der Tempel, war der Tempel fertig. So, über die Ordnungen Davids, ich habe mir alles schon vorweggenommen, habe ich auch gesprochen. Ich habe gesagt, in der Hütte Davids gab es einen neuen Gottesdienst. Jetzt kommen wir richtig voran. Das habe ich auch gesagt. Apostelgeschichte 13, Vers 22b, dass Gott sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isaias, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Hier legitimiert Gott das, was scheinbar gegen das Gesetz war. Hier legitimiert Gott es. Über die Sänger und so weiter spreche ich jetzt nicht. Es würde zu lang gehen. Ich habe euch gesagt, insgesamt waren es dann 4000. Und das muss ich aber noch sagen als kleine Klammer. Witzigerweise steht da der Beschreibung der Berufenen im Tempel und so weiter, da steht 4000 Sänger, 288 Sänger, Musiker, 4000 Musiker, 288 Sänger und 4000 Torhüter. Also nicht zum Fußballspiel, sondern 4000 Torhüter. Und ich habe mich lang gefragt, was haben denn die eigentlich gemacht? Also ich finde keine klare Beschreibung. Aber jetzt, wo das Gebetshaus immer größer wird, gibt es bei uns Leute in den Teams, also wir versuchen immer Teams, immer größere Teams zu bilden, die eine Gebetsstunde leiten. Das werdet ihr am Sonntag live erleben. Und da braucht es tatsächlich jemand, der wie so ein Torhüter ist, der mal die Fenster aufmacht zwischendurch, der einem neuen Gast was in die Hand gibt, wo drauf steht, was machen die da eigentlich im Gebetsraum? Der vielleicht einen anderen Gast, der nicht betet, sondern predigt, die Hand auf die Schulter legt, erst leicht und ein bisschen mehr. Und ja, also diese Torhüter sehe ich als Leute, die einfach für das Praktische zuständig waren. Und wir haben tatsächlich Leute im Gebetshaus, deswegen sage ich das, die sagen, ich kann nicht beten und singen, das magst du nicht, dass ich das mache. Und die wollen trotzdem einen Platz finden bei uns. Und sie können einen Platz finden. Und die sind nicht minderwertig, weil sie nur das Fenster auf und zu machen oder in den Büros arbeiten. Sie haben eine Aufgabe, um dieses Haus Gottes mitzugestalten, mit am Leben zu erhalten, mit vorwärts zu bringen. Okay, das überspringe ich. Ich habe gesagt, lest die Chronikbücher selber. Lasst uns zum zweiten Teil gehen und dann höre ich mittendrin auf, sonst wird es zu spät. Okay, kurz zum Rückblick. Teil 1, Wir singen im Gebetshaus in Freiburg ein Lied, das heißt Call to Worship, also Aufruf zur Anbetung. Und in diesem Lied kommt die Textzeile vor: Come, let us worship. Come, let us recognize what a sacred thing we do. Also komm, lasst uns anbeten. Komm, lasst uns erkennen, was für eine heilige Sache es ist, die wir tun. Und es ist eine heilige Sache. Wisst ihr, um euch ein bisschen zu schocken, ich meine, ihr kennt es, aber trotzdem, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich weiß, ich habe vor, weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas, bei einer Studentengruppe gesprochen über, ich weiß nicht mehr was, aber die haben Lobpreis gehabt vorher. Und manche von euch kennen dieses Lied, das die auch gesungen haben damals. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Also, entzünde ein Feuer in mir, das ich nicht fassen kann und nicht mehr kontrollieren kann. Ich möchte mehr von dir. Das klingt super gut. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen, die Studenten zu fragen, habt ihr zugehört, was ihr gesungen habt? Ist euch bewusst, was das bedeutet? Ein Feuer in dir von Gott, das du nicht kontrollieren kannst. Willst du das wirklich? Wollen wir das wirklich? Dass dieses Feuer von Gott so in uns brennt? Anbetung ist keine Aufwärmphase für die Predigt. Anbetung in sich selbst ist das Einzige, was bleiben wird. Also Daniel hat es euch bisher verschwiegen, aber im Himmel wird es keine Predigten mehr geben. Aber Lobpreis, also zumindest soweit ich informiert bin, ich weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung der Daniel benutzt, aber was ich weiß, da oben werden wir diesem Gott begegnen. Und sobald wir ihm begegnen und sobald dort gesagt wird, siehst du, Rainer, Gott ist heilig. Alles, was mir bleibt, ist niederzufallen und ihn anzubeten. Das wird bleiben. Und ich weiß, dass wir im schon jetzt und noch nicht leben. Aber ich weiß auch, dass wir Gott zu fassen kriegen können. Wir können diesem Gott begegnen. Und im Gebetshaus erlebe ich das so. Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus der griechischen Mythologie. Oder keine Ahnung, wo es daherkommt, von dem Sisyphus, ja, kennen wir, haben Sisyphus-Arbeit, was heißt das? Der rollt diesen Stein den Berg hinauf und dann rollt er wieder runter und dann fängt er wieder von Neuem an und so geht's die ganze Zeit. So fühle ich mich im Gebetshaus. Ist aber nicht negativ. Jeden Morgen muss ich mich neu entscheiden, ich will dich suchen und ich will diesen Berg hinauf. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wie heißt es, Dienst nach Vorschrift zu machen. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, ich kann ein bisschen singen, ich kenne ein paar Lobpreislieder, ich kann das machen. Lobpreis. Oder ich kann mich entscheiden, nein, ich singe das Lied nicht einfach so. Ich will jedes Wort meinen, Gott. Und ich komme mit meinem ganzen Herzen. Ich komme und ich laufe mit diesen Leuten, die jetzt im Gebetsraum sind, diesen Berg hinauf. Ich will dich haben. Ich muss dich haben. Und wisst ihr was? Immer dann, gerade auch heute, ich hab's wieder, das ganz oft realisiere ich das, wenn der Lobpreisleiter oder das Lobpreisteam wirklich Gott anbetet, ist es einfacher für die Gemeinde mit einzusteigen. Wenn wir als Lobpreisleiter meinen, es geht drum, dieses und jenes Hillsong-Lied so gut wie möglich zu spielen, haben wir unseren Job schlecht gemacht. Die Technik kommt an zweiter Stelle. Also das andere Extrem wäre, habe ich auch schon gehört, Jesus schaut auf das Herz. Und wenn deine Gitarre noch so verstimmt ist, er liebt deine Anbetung. Ja, Gott hält's aus, ich nicht. Und unsere Besucher im Gebetsraum halten es auch nicht aus. Wenn jemand mit völlig schräger Stimme jetzt singen würde am Mikrofon oder als Lobpreisleiter oder mit völlig verstimmter Gitarre, sorry. Aber das kommt an zweiter Stelle. Hier werden unsere Leute trainiert und ermutigt. Lasst uns qualitativ hochwertigen Lobpreis auch auf der technischen Ebene Gott schenken. Warum soll Gott ein bisschen Geklimpere kriegen? In deinem Job erwartet dein Chef von dir Top-Arbeit. Und da gibt es diesen Gott, von dem wir sagen, der ist so herrlich, heilig und schön. Also wieder von dem Bild der Liebe herkommend, wenn ich meine Frau liebe, jetzt sage ich gleich Amen, damit ich heimkam zu ihr, wenn ich meine Frau liebe, dann will ich nicht billig mit ihr umgehen. Dann möchte ich ihr gern das Beste geben. Manchmal ist es eine Entscheidung, manchmal kann ich gar nicht anders vielleicht. Und mit Gott sehe ich es genauso. Unsere Motivation ist hingerissen sein von ihm und ihn so zu lieben. Wir wollen ihm das Beste geben. Als ich im Institut noch gearbeitet habe, das auch wieder als kleine Klammer, habe ich nach ein paar Jahren meinem Chef dann die Arbeit gegeben. Also ich bin immer wieder befördert worden, aber nicht, weil ich so clever bin, sondern weil zwei Dinge zusammengekommen sind. Ich habe ganz naiv angefangen in der Werkstatt. Ich habe eine Ausbildung zum Feinmechaniker gemacht. Später haben sie mich befördert und dann ging es nicht mehr weiter. Und dann haben sie einen Professor geschickt und ein dreiköpfiges Gremium aus München von der Zentralverwaltung. Die haben meinen Arbeitsplatz bewertet und haben mich dann als Ingenieur eingestuft. Ich habe nie studiert. Woher kommt so ein Weg? Das kommt wirklich nicht von mir allein, sondern aus der Kombination, und das möchte ich in unseren Gemeinden, in unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, in unserer persönlichen Beziehung mit Gott sehen, Entscheidungen für Gott zu arbeiten. Ich habe naiv an meiner Werkbank gesagt, Herr, dieses Stück Aluminium, was ich jetzt gleich bearbeiten werde, das mache ich für dich. Und wenn du es für den machst, den du liebst, wird es toll und es wird gesehen. Kombination aus harter Arbeit, Gitarre üben macht mir keinen Spaß. Gesangsunterricht finde ich nicht toll. Aber es gehört zum Handwerkszeug dazu, dass wir uns technisch weiterbilden, aber primär geht es darum, unser Herz zu verschenken. Und aus dem kommt das andere. Ich kann Gott nicht dazu bringen, meinen Lobpreis zu lieben, wenn er nur schön ist. Aber ich kann Gott dazu bringen, meinen Lobpreis zu lieben, wenn er noch nicht schön ist, aber schön geworden ist durch meine Liebe zu ihm. Aber beides gehört zusammen. What a sacred thing we do. Haben wir darüber gesprochen. Ich habe versucht, ein bisschen aufzuzeigen, dass Anbetung was Wichtiges, was Heiliges ist, etwas, was aus Begegnung entsteht. Wir haben die zwei Worte Schachach und Proskineo angeschaut. Wir haben gesagt, Anbetung ist gleich Unterwerfung. Wir haben als Viertes festgestellt, der Adressat unserer Anbetung ist Gott. Und wir haben als Fünftes festgestellt, es geht um die Anerkennung Gottes. Und wir haben diesen Kernsatz des Abends genannt, Begegnung führt zur Anbetung. Jetzt möchte ich an der Stelle Schluss machen und gern für euch beten und dann das Mikrofon dem Daniel übergeben. Und ich werde dann nachher noch, aber nur kurz da vorne sein, an dem Tisch mit den CDs und Büchern. Bin nicht böse, wenn ihr nichts mitnehmt. Freue mich, wenn ihr was mitnehmt. Das entscheidet ihr. So, Vater, ich danke dir. Ich bin fasziniert von dir, Herr. Und wenn ich über dich spreche, Jesus, geht mir mein Herz auf. Und es ist wie wenn ich mir selber lehren würde und selber zu mir sprechen würde. Herr, dieses Bild, das dein Wort und dein Heiliger Geist zeichnen von dir, das ist so wunderbar. Wir lieben dich, Gott. Herr, und ich bete zum Schluss dieses Abends, dass all das, was nicht von dir kam, was ich gesagt habe, lass das gerade wieder in Vergessenheit geraten. Aber Gott, diese Funken, die von dir gekommen sind, pflanze sie in das Herz meiner Schwestern und Brüder und lass Liebe geweckt werden, noch mehr als je zuvor in ihren Herzen. Liebe, die in Anbetung mündet. Menschen, die sich beugen vor dir. Eine Braut, die sagt, komm Jesus, die zu ihrem Bräutigam ruft und Sehnsucht in dem Bräutigam weckt, dass er kommen kann. Jesus, wir lieben dich Und wir beten, dass du uns führst, auch morgen den Tag über. Schenk du uns eine gute Nacht in deinem Frieden. Amen.